Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Michael und möchte Ihnen nun meine Maturaarbeit über das Thema Sport und Religion in der heutigen Gesellschaft näher darbringen. Vielleicht haben Sie schon etwas am Sendejubiläumstag von Radio Gloria mitbekommen. Wenn nicht, auch kein Problem. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen gespitzte Ohren und viel Aufmerksamkeit. Was haben Sport und Religion gemeinsam? Gar nichts oder doch etwas? Oder sehr viel? Man sieht immer wieder Spieler, die den Rasen küssen, vor dem Spiel ein Blitzgebet sprechen, um höchstwahrscheinlich das Spiel zu gewinnen oder den Torjubel mit einer himmlischen Geste verknüpfen. Doch was hat das Ganze jetzt mit Religion zu tun? Wenn man dies mit der kirchlichen Liturgiefeier vergleicht, stößt man auf etliche Verbindungen und Verknüpfungen. Vorab sei gesagt, dass sich die Arbeit im Bereich des Sports vorwiegend mit dem Fußball befasst und dieser somit als Hauptgegenstand dienen wird. So ist das Einmarschieren der verschiedenen Teams sehr ident mit dem Einlaufen des Priesters. Man kann noch einen Schritt weiter gehen. Wie wir alle vermutlich wissen, ist das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche der Papst. Auf der anderen Seite hat die FIFA die ganze Kontrolle über alle Fußballverbände weltweit, gefolgt von der UEFA, Union of European Football Associations, auf europäischer Ebene. Schlussendlich kommen alle Bundes- bzw. Landesverbände. Wenn man außerdem über Fußball spricht, ist die religiöse Sprache fast nicht mehr wegzudenken. Begriffe wie Hand Gottes, Fußballgott, Teamgeist oder das Wunder von Bern sind allesamt mit der Religion verbunden und jedem Fußballfan sicherlich keine Neuheit. Nun stellt sich jedoch die Frage, warum diese Termini Einzug in die Welt des Fußballs nehmen und zugleich so eine große Rolle spielen, obwohl sicherlich nicht jeder Fußballfanatiker von sich aus behaupten würde, religiös zu sein. Und an diesem Punkt liegt einer der größten Unterschiede von Sport bzw. Fußball und Religion. Wenn man also einerseits diese gegensätzlichen Phänomene, aber auch offensichtlichen Ähnlichkeiten betrachtet, stellt sich die Frage um das Verhältnis von Sport bzw. Fußball und Religion. Kann nun der Fußball, einer der beliebtesten Sportarten weltweit, die Funktionen und Aufgaben der Religion übernehmen oder sogar gänzlich ersetzen? Der Fußball gibt den Menschen doch genau das, was man in der Kirche wiederfindet und umgekehrt. Oder nicht? Gefühle, Rituale, Halt. Welchen Stellenwert nimmt Fußball in Bezug auf Religion in der heutigen Gesellschaft ein? Der Anfang dieser vorwissenschaftlichen Arbeit wird sich dem Ursprung der Religion und dem Sport zuwenden. Ferner werden die unterschiedlichen Funktionen von Sport und Religion bearbeitet. Weiters wird untersucht, ob der Fußball die verschiedenen Funktionen der Religion erfüllt, also als neue Religion betrachtet werden kann. Gleich darauf werden die Berührungsebenen in Frage gestellt, was einen Großteil der Arbeit ausmachen wird. Schließlich wird sich diese Arbeit den empirischen Befunden zuwenden, gefolgt vom abschließenden Fazit. Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Sport, insbesondere der Fußball, in der heutigen Gesellschaft einen größeren Stellenwert einnimmt als Religion. Nun wird sich die Arbeit dem Ursprung von Religion und Sport widmen. Seit wann gibt es Religionen? Wer hat sie erfunden? Wer hat den Sport, insbesondere Fußball, erfunden? Im folgenden Kapitel werden diese Fragestellungen bearbeitet. Religionen gäbe es schon seit vielen tausenden Jahren, so Thomas Junker, Biologiehistoriker und Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Tübingen. Ich zitiere: Religiöse Systeme, in deren Zentrum der Glaube an ein höheres Wesen steht, seien vor höchstens 10.000 Jahren entstanden, während die ersten Formen der Kunst, zum Beispiel Höhlenmalereien, bereits seit 36.000 Jahren vorzufinden sind. Diese Aussage ist so zu interpretieren, dass der Ursprung der Religionen dort vorzufinden ist, wo man sich von einem höheren Wesen angesprochen fühlt, wohingegen es Bereiche der Kunst schon viel früher als die einzelnen Religionen gab. Alle Religionen der Welt haben jeweils ihre eigene Geschichte und sind so zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Daher ist es unmöglich, den genauen Entstehungszeitpunkt sowie deren Ort zu bestimmen. Im Folgenden werden jedoch 5 Religionen aufgelistet, die sich aus tausenden Religionsgruppen und Glaubensgemeinschaften herausentwickeln konnten und aktuell die höchste Anhängerzahl aufweisen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 5 Weltreligionen: dem Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus. Da sich diese Arbeit hauptsächlich auf das Christentum konzentriert, wird nun darauf eingegangen. Das Christentum hat sich circa vor 2000 Jahren aus dem Judentum entwickelt. Christen und Christinnen glauben an den dreieinigen Gott. Das zentrale Element des Christentums ist die Bibel, wobei man zwischen Neuem und Altem Testament unterscheidet. Im Christentum gibt es weitere Untergruppen, sogenannte Konfessionen, wie zum Beispiel den Protestantismus oder den Katholizismus. Mit ca. 2,5 Milliarden Anhängern ist das Christentum die am meisten verbreitete Religion der Welt, dicht gefolgt vom Islam. Wenn man die Entstehung des Fußballsports betrachtet, wird angenommen, dass Ballspiele schon in den früheren Kulturen eine große Rolle gespielt haben. Der Ursprungsort soll China gewesen sein, als 3000 vor Christus der damalige chinesische Herrscher Kuyu, übersetzt einen Ball mit dem Fuß stoßen, erfunden haben soll. Dieses Spiel hatte vermutlich einen militärischen Zweck im Sinne von einer Übung. Dennoch kann man sagen, dass sich zahlreiche verschiedene Varianten daraus entwickelt haben, welche immer mehr anfingen, die Formen der wahrscheinlich heutzutage beliebtesten Sportart, Fußball, anzunehmen. Das Fußballspiel hat sich seit dem 12. Jahrhundert stets weiterentwickelt, nahm im Verlauf des 15. Jahrhunderts zunehmend Züge des modernen Fußballs an und konnte eine wachsende Popularität verzeichnen. 1863 wurde schließlich die Football Association, kurz FA, in England gegründet. Von da an wurden die ersten Regeln des modernen Fußballs schriftlich formuliert. Um die Jahrtausendwende, also bereits 1901, kamen unbeschreibliche 100.000 Zuschauer zum Pokalfinalspiel FA Cup-Finale ins Stadion nach London. Da nun bekannt ist, woher Religion und der Sport bzw. Fußball ihren Ursprung hat, werden in diesem Kapitel die unterschiedlichen Funktionen untersucht. Es wird zwischen 2 wesentlichen Begriffen unterschieden: die substanzielle Religionsdefinition und die funktionale Religionsdefinition. Während ersterer sich auf die inhaltlichen Merkmale von Religion bezieht, nimmt das Individuum und die Gesellschaft beim letzteren eine zentrale Rolle ein. Gustav Mensching, ein deutscher Religionswissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert, beschreibt die substanzielle Religion als eine, ich zitiere, erlebnishafte Begegnung des Menschen mit dem Heil und antwortendes Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen. Aufgrund der Aussage von Mensching kann man deuten, dass die Religion eine Erfahrung des Heiligen sei. Ein weiterer Vertreter des substanziellen Religionsbegriffs war Friedrich Schleiermacher, ein deutscher Theologe, der einst sagte, ich zitiere, Religion ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. Um jedoch den Überblick zu bewahren, wird der Gegenstand dieser Arbeit im Weiteren der funktionale Religionsbegriff nach Durkheim sein. Émile Durkheim war ein französischer Soziologe, welcher 1912 mit dem Buch »Die elementaren Formen des religiösen Lebens« den Grundstein der Religionssoziologie legte. Die Theorie befasst sich, wie man bereits dem Titel entnehmen kann, mit den elementaren Formen des religiösen Lebens. Laut Durkheim sei der kollektive, soziale und gemeinschaftsstiftende Charakter von Religion eine der wichtigsten Funktionen. Somit kommt Durkheim schließlich zum Fazit, dass der klassische Religionsbegriff folgende Merkmale erfüllen müsse: den kollektiven, sozialen Charakter, die Einteilung der Dinge in heilig und profan, den Begriff der übernatürlichen Gottheit, der Seele, der mythischen Persönlichkeiten, die Gebote mit asketischen Praktiken, Gedächtnis- und Opferrituale, Sühne-, Nachahmungs- und Gedenkrituale. So gesehen weist der Religion eine weitere Funktion auf, die Durkheim nicht angeführt hat. Die Rede ist vom Übersinnlichen, also von der Transzendenz der Religion. Der Begriff Transzendenz stammt vom Lateinischen ab und bedeutet so viel wie hinübersteigen. Damit ist all jenes gemeint, was nicht zum Diesseits gehört, sondern zum Jenseits. Unter anderem waren es berühmte Philosophen wie Aristoteles, Kant und Platon, die den Begriff Transzendenz näher beschrieben. So meinte Kant zum Beispiel, dass für ihn das Transzendente nur durch einen Glauben erreichbar sei und diese nicht im Bereich der menschlichen Vernunft liege. Um schlussendlich einheitlich zu bleiben und jene Funktion nicht mit den Funktionen von Durkheim zu vermischen, wird diese Eigenschaft der Religion beim Untersuchen fortläufig ausgelassen, jedoch wird am Ende dieser Arbeit noch einmal auf dieses Merkmal eingegangen. Darüber hinaus gibt es noch aktuellere Funktionen von Religion, welche jedoch Elemente aus substanziellen und funktionalen Annahmen einer Religion beinhalten. Also nochmal zum besseren Verständnis und zur Wiederholung. Es gibt zwei wesentliche Religionsbegriffe. Einmal den funktionalen Religionsbegriff, der sich auf die äußeren Erscheinungsmerkmale bezieht, wie zum Beispiel auf die Gemeinschaft oder auch auf den finanziellen Faktor. Und dann gibt es noch den substanziellen Religionsbegriff. Dieser bezieht sich auf die inhaltlichen Merkmale der Religion, also auf die inneren Erscheinungsformen, wie zum Beispiel die Erfahrung mit dem Übernatürlichen, mit der Transzendenz. Gemäß Detlef Pollack, Kultur- und Religionssoziologe, gäbe es noch die Kontingenzbewältigung, also die Einschränkung eines Risikos, enttäuscht zu werden. Diese Funktion ist auch im Buch vom evangelischen Theologen und emeritierten Professor an der Universität München, Friedrich Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Götter, Religion in der modernen Kultur wiederzufinden. Weiters beschreibt er noch ein Muster der idealen Lebensführung innerhalb einer Religion. Als Beispiel hierfür bietet sich der Besuch des wöchentlichen Sonntagsgottesdienstes sehr gut an. Wenn man nun die herkömmlichen Funktionen von Religion nach Durkheim mit den modernen Funktionen von Pollack und Graf kombiniert, stößt man auf einen gegenwärtigeren und funktionaleren Religionsbegriff, welcher die folgenden Funktionen aufweist: Gemeinschaftsbildung, Einteilung der Dinge in heilig und profan, moderne Helden, Gebote und Wertevorstellungen, Rituale, Systematisierung der Lebensführung und zu guter Letzt Kontingenzbewältigung. Im Laufe dieser Arbeit wird überprüft, ob der Fußball in der Lage ist, die angeführten Funktionen der Religion zu erfüllen oder nicht. Nun stellt sich jedoch die Frage, ob der Fußball auch als neue Religion gesehen werden kann. Denn diese Fragestellung ist ja schließlich der Hauptgegenstand meiner Arbeit. Fußball wird immer beliebter, wohingegen Religion an Beliebtheit verliert. Für diese These muss man kein Wissenschaftler sein. So könnte man doch sagen, dass Fußball die neue Religion ist, oder nicht? Dieses kurze Kapitel widmet sich dem metaphorischen Sprachgebrauch im Einzugsbereich des Fußballs und den religiösen Symboliken. Wenn man zum Beispiel den Fernseher aufdreht, um ein Fußballspiel anzusehen, ist sicherlich jedem schon aufgefallen, dass Kommentatoren immer wieder religiöse Begriffe und Metaphern aussprechen und wenig bis gar nicht sparsam damit umgehen. Doch warum machen sie das? Eine der bekanntesten Äußerungen ist die vom Fußballkommentator Herbert Zimmermann aus dem Jahr 1954 beim WM-Finale Deutschland gegen Ungarn, wo der deutsche Nationaltorhüter Toni Turek mit seinen starken Paraden glänzte und eine wichtige Rolle spielte, um letztendlich den Sieg über Ungarn einzufahren. Daraufhin jubelte der Kommentator nach einem gehaltenen Volleyschuss von Toni Turek, dass er ein Fußballgott sei. Gleich darauf entschuldigte sich Herbert Zimmermann für seine überhebliche Begeisterung. Eine ähnliche Aussage kommt 50 Jahre später von Rudi Assauer, einem ehemaligen deutschen Fußballprofi. Am letzten Spieltag der laufenden Saison gelang dem FC Bayern München im Jahr 2001 das entscheidende Tor, um den FC Schalke doch noch von der Tabellenspitze zu verdrängen. So benutzte Rudi Assauer die Metapher Fußballgott. Doch diese Aussage sorgte schlussendlich für Furore auf der Seite der katholischen Kirche. Dennoch haben sich diese Begriffe und Metaphern, wie oben beschrieben, in den Alltag des heutigen Fußballs etabliert und völlig normalisiert, ohne dass sie noch als anstößig empfunden werden. Nicht nur die religiöse Metaphorik nimmt einen großen Bereich im Fußball ein, sondern auch die religiöse Symbolik. Die Bedeutung dieser lässt sich nach Durkheims Religionssoziologie in heilig und profan einteilen. Dabei geben die heiligen Symbole dem Fußball eine religiöse Bedeutung. Solche spirituellen Zeichen müssen jedoch nicht immer eindeutig sein, was die umstrittene Diskussion um die Zahl 11 zeigt. Einerseits könnte man meinen, dass sie für die Überschreitung der 10 Gebote steht. Andererseits könnte man annehmen, dass sich die Zahl der 10 Feldspieler an unserem Dezimalsystem orientiert. Beim Spiel Cuyo, welches ich bereits erwähnt hatte, spielten insgesamt 12 Spieler in einem Team, welche die 12 Monate symbolisieren könnten. Jedoch muss erwähnt werden, dass diese These sehr weit hergeholt ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich als problematisch erweist, jedes einzelne Symbol als richtig zu deuten, da einfach ein zu großer Zeitunterschied vorhanden ist. Ein weiteres Merkmal der religiösen Symbolik ist das Herunterbeugen auf den Rasen nach einem Tor, was höchstwahrscheinlich auf ein Gebet hindeutet, um sich bei Gott zu bedanken. Betrachtet man nun das Christentum im Einzugsbereich des Fußballs, kann man davon ausgehen, dass es mehrere Symbole gibt, die miteinander korrelieren. Dementsprechend werden Fanartikel und Autogramme gerne mit Reliquien verglichen. Weiters wäre ein Fußballspiel nichts anderes als ein Gottesdienst. Ferner könnte man sagen, dass der Pokal mit dem Monstanz gleichgestellt werden kann. Die Saison einer Fußballliga wäre in religiöser Hinsicht ein ganzes Kirchenjahr. Man könnte sogar noch viel weiter gehen. So könnte die Spielerkabine die Sakristei darstellen und das Stadion eine riesige Kathedrale. Wie man sehen kann, gibt es unzählige Verknüpfungen und Parallelen von Fußball in Bezug auf das Christentum im Bereich der religiösen Symbolik. Nun möchte ich über die Berührungspunkte von Religion und Fußball sprechen und daraufhin untersuchen, ob Zusammenhänge vorliegen oder nicht. Es ist noch wichtig anzumerken, dass mit Hilfe der Funktionen von Religion gearbeitet wird, nicht mit dem des Sports, dass in dieser Arbeit darum geht, ob der Sport die Funktionen der Religion ersetzen kann und nicht, ob die Religion die Funktionen des Sports übernehmen kann. Durkheim behauptet, dass die Gemeinschaftsbildung die bedeutendste Form der Religion sei. Diese lässt sich auch stark im Fußball wiederfinden. Der Fußball verbindet Menschen aus der ganzen Welt, sei es im Stadion oder vor dem Fernseher. Außerdem erlangt es Public Viewing, wo man zusammen in einer Gemeinschaft auf einem großen Bildschirm das Team anfeuert und für die jeweilige Mannschaft die Daumen drückt, eine immer größere Bedeutung. So kann man sagen, dass der Fußballsport durchaus als Massenphänomen wiedergefunden werden kann. Wenden wir den Blick nun auf die Begriffe heilig und profan. So könnte ein Spieler auf dem Platz einen Heiligen verkörpern, welcher den Fans gegenübersteht und maßlos gefeiert wird. Jedoch muss angemerkt sein, dass etwas für den einen profan, also alltäglich, aber für den anderen nur heilig sein kann. So kann ein unterschriebenes Trikot einerseits etwas Heiliges darstellen, andererseits aber auch etwas Alltägliches, da es in Anführungszeichen nur ein Trikot ist und jeder Zugang zu diesem hat. Sogar die Zeit wird beim Fußballsport in heilig und profan eingeteilt, nämlich in Saison und Nicht-Saison oder die übliche Halbzeitpause, welche das Match auf dem in Anführungszeichen heiligen Rasen kurzzeitig unterbricht. Weiters führen der Fußball und die Religion den Menschen vom Alltag in eine andere, in Anführungszeichen, Dimension oder auf den heiligen Rasen bzw. in die heilige Messe. So lässt sich sagen, dass sich die religiöse Funktion der Einteilung in heilig und profan auch im Fußball widerspiegelt und in jedem Falle keine Seltenheit ausmacht. Es ist nicht unüblich, dass Fußballer verehrt werden. Daher werden sie auch oft als Heilige oder als Helden bezeichnet. Ein Paradebeispiel ist Maradona, einer der besten Spieler aller Zeiten. Neben seiner exzessiven Verehrung als Gott und Heiliger hat er es auch geschafft, eine eigene Kirche zu bekommen. So wurde 1998 in Argentinien die sogenannte Iglesia Maradona, die Kirche zu Ehren Maradona, gegründet. Jährlich pilgern tausende Menschen nach Puebla, um den Fußballgott zu verehren. Die Zahl steigt stetig seit dem Tod des Superstars im November 2020. Das Leben von Maradona oder der Hand Gottes, wie man im Volksmund häufig sagt, verlief jedoch nicht immer makellos. So spielten Drogen eine immense Rolle während seiner langjährigen Fußballkarriere. Während seines Drogenentzugs gebar seine Frau Claudia Villafane 3 Kinder, jedoch fiel er unmittelbar danach wieder in sein altes Muster. Schlussendlich starb Diego Maradona im Alter von 60 Jahren aufgrund eines Herzstillstands in seinem Heimatort in Argentinien. Abschließend soll angemerkt werden, dass jeder selbst sein eigenes Bild über Maradona machen sollte. Ob er nun als Held verehrt werden soll oder nicht, jedoch wird dieser Fakt nichts am Ausgang dieser Arbeit ändern. Nun möchte ich den Blick auf die Gebote und Wertevorstellungen wenden. Gerade beim Fußball als Massenphänomen braucht es gewisse Gebote bzw. Pflichten. Seien es spezielle Richtlinien oder rechtliche Vorgaben, welche zum Beispiel auf das Gelände des Stadions begrenzt sind. Ob als Spieler, Trainer einer Fußballmannschaft oder Fan, überall gibt es Richtlinien und gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Sei es auf dem Feld das Berühren des Balles mit der Hand oder das Mitnehmen von Pyrotechnik in das Stadion. Wenn man sich nicht an die Vorschriften hält, wird man dementsprechend bestraft. Hier liegt kein Unterschied von Fußball und Religion. Da man sich im Christentum zum Beispiel an die 10 Gebote halten sollte und diese einen Wegweiser für das religiöse Leben darstellen. Aus diesen Geboten entwickelte sich, vor allem in der Gesellschaft, eine dementsprechende Wertvorstellung. Entweder hält man Vorgaben ein oder man verweigert diese. Dieses Werteverständnis äußert sich einer Gruppe oder einer Person und daraufhin werden ihre Werte zugeschrieben. Denn durch die Medien sind Zuschauer, Vereine und Fangemeinschaften stets bemüht, sich mit Werten zu versehen. Aber nicht nur in den Medien, sondern auch in der Ausübung kann der Fußball als pädagogisches Mittel wie zum Beispiel der Gewaltprävention oder der Friedensförderung eingesetzt werden. Als der Fußballsport noch als militärische Übung verwendet wurde, standen die moralischen Werte Loyalität und Selbstaufopferung im Vordergrund. Weiters kann der Fußball auch im Schulsport elementare Werte vermitteln. So spricht man zum Beispiel vom Fair Play, wenn sich ein Spieler verletzt und ein anderer den Ball ins Aus spielt, um die Partie kurzzeitig zu unterbrechen, damit dieser in Ruhe behandelt werden kann. Abschließend kann gesagt werden, dass im Bereich der Gebote und Wertevorstellungen einige Ähnlichkeiten zwischen dem Fußball und der Religion, insbesondere dem Christentum, vorkommen. Wenn wir jetzt nun zu den Ritualen kommen, kann man dazu sagen, dass es rituelle Handlungen nicht nur in den verschiedensten Religionen bzw. im christlichen Glauben gibt, sondern auch im Fußball. Im Christentum zum Beispiel ist der Gottesdienst, die Taufe oder das Beichten nichts anderes als ein ritueller Ablauf. Darüber hinaus fasten Christen jährlich, um sich neu zu besinnen und ihrem Gott näher zu kommen, was erneut als Ritual gesehen werden kann. Wenden wir den Blick nun auf den Fußball. Fangemeinden, die vor einem Spiel Richtung Stadion marschieren oder gemeinsam die Partie zelebrieren und dies immer wieder, sind Zeichen von Ritualen. Weiters stellt der ganze Ablauf, der sich in der Liturgie bzw. in einem Fußballspiel ausdrückt, ein Ritual dar. Beginnend mit dem Einzug der Spieler, dem immer wiederholenden Vorlesen der Aufstellung bis zum Anpfiff der Partie, ist alles streng geregelt, so wie bei einem Gottesdienst. Daraus kann man schließen, dass im Fußball, vorwiegend im Bereich der Fankultur, religiöse Rituale stattfinden. Wie bei den vier Jahreszeiten, mit dem Vorteil einer festen Vorhersehbarkeit, wird der Fankalender in ähnlicher Weise gegliedert. Das bedeutet, dass Fußball und Religion im Alltag des Menschen eine große Rolle spielen und in den Alltag hineinwirken. Während Christen sich an die Festtagskreise wie Ostern oder Weihnachten orientieren, gibt es einen ähnlichen Zyklus im Fußball, wie zum Beispiel die festgeschriebenen Spiele der einzelnen Ligen, die jährlichen nationalen Wettbewerbe sowie die periodisch stattfindende Weltmeisterschaft. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass es zu Konflikten kommt. Denn seit Beginn des sonntäglichen Arbeitsverbotes wird dieser, in Anführungszeichen, heilige und gedachte Ruhetag nicht genutzt, um nicht zu arbeiten, sondern um die verschiedensten Sportarten rund um die Welt auszutragen und zu halten. Dieser Konflikt zwischen der Kirche und des Sports ist auch heute noch nicht gelöst. Kontingenz vom lateinischen contingentia bedeutet so viel wie Zufall. Damit ist gemeint, dass etwas eintreten kann oder nicht, oder dass es ganz anders kommen mag, als man sich vorstellt. Wenn die Mitglieder einer Fangemeinschaft großes Vertrauen in ihr Team haben und an den Erfolg ihrer Gemeinschaft glauben, handelt es sich um ein religiöses Phänomen. Denn dieser Glaube ermöglicht einen beruhigenden Umgang mit Gefühlen, vertreibt die Langeweile, sorgt für eine Auflockerung des sogenannten Sinngebungsstress und trägt darauf hin zur Kontingenzbewältigung bei. Jedoch sei gesagt, dass der Fußball vermeintlich nie in der Lage sein wird, Kontingenz gänzlich aufzulösen, sondern sie eher vergessen zu machen. So dient der Fußball als Massenphänomen nicht nur der alleinigen Unterhaltung, sondern auch dem Stressabbau, der Ablenkung und auch der Gefühlsregulation, wenn auch nur für durchschnittliche 90 Minuten eines 24 Stunden andauernden Tages. Daraus kann man schließen, dass die Erfahrung von Außergewöhnlichem und Angst bzw. Hoffnungsgefühle auch im Fußballsport wiederzufinden ist. Abschließend lässt sich sagen, dass der Fußball in allen abgearbeiteten Bereichen in der Lage ist, den Menschen die zugehörigen Funktionen zu erfüllen, äquivalent zur Religion. Um nochmals auf die zentrale Frage der Arbeit zurückzukommen, ob Fußball die gleichen Funktionen wie die Religion erfüllt, kann diese nun auf jeden Fall bejaht werden, vorausgesetzt, man beziehe sich auf den funktionalistischen Religionsbegriff, was ausschlaggebend ist und nicht unbeachtet bleiben darf. Doch letzten Endes stellt sich noch die Frage, ob der Fußballsport die Religion gänzlich ersetzen kann und es sozusagen gar keine Religion mehr geben müsste. Diese Frage kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher beantwortet werden. Deshalb wird anschließend mit weiteren Informationen gearbeitet, um schlussendlich auf eine einheitliche Antwort zu kommen. Legen wir das Augenmerk nun auf die empirischen Befunde. Hierbei liegt der Fokus auf die Entwicklung der Zuschauerzahlen der Schweizerischen Super League und der Kirchenaustritte in der Schweiz. 2022 sind mehr als 34.000 Personen aus der katholischen Kirche ausgetreten, was den damaligen Rekordwert von 2019 um mehr als 2.500 Austritte übertrifft. Währenddessen strömten in der Saison 2022-23 knapp 2,4 Millionen Menschen in die Stadien der Schweizerischen Super League Clubs, was einen neuen Rekord darstellt. Anhand beider Daten, jene der Kirchenaustritte und der Zuschauerzahlen, kann man definitiv davon ausgehen, dass der Fußballsport immer beliebter wird, wohingegen die Religion an Anhänger und somit an Beliebtheit verliert. Nun möchte ich zum Fazit meiner Arbeit kommen. Im Laufe meiner Maturaarbeit ist es immer deutlicher geworden, dass viel mehr Bereiche verglichen und daraus Gemeinsamkeiten eruiert werden können, als nur die Symbolik oder die Metaphorik. So ist der Fußball auf der Ebene der funktionalistischen Religionsdefinition heutzutage definitiv in der Lage, die Funktionen und Aufgaben der Religion zu übernehmen. Jedoch muss man vorsichtig mit dieser Aussage umgehen, insofern es keine allgemeingültige Bezeichnung bzw. Definition von Religion gibt. Das führt dazu, dass die in dieser Arbeit ausgearbeiteten Funktionen von Religion nicht als vollständig betrachtet werden können. Damit ist gemeint, dass ein Vergleich zwischen Fußball und Religion immer abhängig vom aktuell verwendeten Religionsbegriff ist. Von substanzieller Sicht ausgehend betrachtet, könnte man sagen, dass der Fußball rein gar nichts mit Übersinnlichem, zum Beispiel dem Jenseits, zu tun hat und dass die Religion in diesem Sinne ein alleiniges Merkmal besitzt. Zu guter Letzt sei gesagt, dass der Fußball die Religion nicht gänzlich ersetzen kann, wenn man die substanzielle Religionsdefinition mit einbezieht, da sie, wie gerade gesagt, Merkmale wie die Transzendenz besitzt, was der Fußballsport nicht hat und auch in naher Zukunft nicht haben wird. Ausblick. Die Anzahl der Zuschauer zeigen, dass sich der Fußball stets weiterentwickelt. Diese Entwicklungen können aber auch gemeinsam geschehen, was die Vergangenheit bisher gezeigt hat. Es kommt immer wieder vor, dass aus christlichen Gemeinschaften Fußballteams bzw. Sportgruppen entstanden sind, mit dem Ziel, das Heil des Menschen zu ergreifen. Es ist klar geworden, dass die christlichen Institutionen heutzutage viel mehr Wert auf den Sport legen als noch vor wenigen Jahren. So nimmt das Thema Sport in theologischen Diskussionen eine immer bedeutendere Stelle ein. Auch geht es heute nicht mehr nur rein um den Geist oder die Seele, sondern auch der Leib bzw. der Körper weist einen höheren Stellenwert in der Religionswissenschaft auf. Dieser Aspekt ist zum Beispiel beim Meditieren wiederzufinden. Trotz all diesen Gemeinsamkeiten wird der Fußball möglicherweise eine Konkurrenz für die Religion bleiben, wie es die Statistiken uns zeigen. Während die Kirchen immer leerer werden, steigen die Zuschauerzahlen im Fußball rasant an. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Am Mikrofon Michael Galliker.